In der heutigen Episode der Risikozone geht es um ein Thema, das jedes Unternehmen betreffen und gefährden kann: Cyberkriminalität. Wir sprechen über Ransomware-Angriffe, aufgeflogene Hackernetzwerke, Cyberversicherungen und den offenen Brief, den Andreas unterschrieben hat. Kommt mit uns auf eine Reise durch die Welt der Cybersicherheit und erfahrt, wie ihr euer Unternehmen vor Hackerangriffen schützen könnt. Ganz herzlich begrüßen wir euch in der 14. Episode der Risikozone, der Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologien. Heute mit
Professor Dr. Andreas Nowak
und Viktor Gaske. Die im Podcast erwähnten Methoden und Werkzeuge für Angriffe dienen ausschließlich dem Bildungszweck zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Es wird ausdrücklich angemerkt, dass unter anderem das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind. Unternehmensnennungen dienen, soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des Risikozone Podcasts. Heute wieder mit neuen IT-Security-Themen mit
Andreas Nowak
und mir, Viktor Gaske. Ja, und die letzten Wochen waren Cybersecurity-mäßig eigentlich recht spannend, weil es wieder einige spannende Nachrichten gab, die jetzt eigentlich den gesamten Trend, wenn wir mal so auf Firmen-IT schauen, verdeutlichen lassen. Und da war quasi die Nachricht der letzten Woche, dass quasi ein Hackernetzwerk hochgezogen wurde mit dem Namen Hive. Was hat es da mit dieser Sache auf sich, Andreas?
Ja, das gab eine Nachricht, dass durch die Zusammenarbeit von mehreren internationalen Behörden die Hackergruppe Hive aufgedeckt wurde. Und die Hackergruppe Hive hat sich vor allen Dingen mit Datendiebstahl und Ransomware beschäftigt. Ja, das funktioniert im Wesentlichen so, dass die es irgendwie schaffen, durch unterschiedliche Möglichkeiten in ein Unternehmen einzudringen. Dort natürlich erstmal alle Daten klauen, die man dann später theoretisch verkaufen kann. Und außerdem meistens eine Ransomware installieren, die dann die Daten verschlüsselt, damit man auch noch eine Lösegeldforderung an die Firma stellen kann, dass sie ihre eigenen Daten wiederbekommen. Natürlich zusätzlich zu der Lösegeldforderung dafür, dass die Daten nicht weiterverkauft werden, was sie aber in der Regel trotzdem tun, selbst wenn man es bezahlt.
Und das ist natürlich eine relativ spannende Sache, weil das hat sich über die Jahre fortentwickelt. Als das Ganze mit dieser Ransomware-Geschichte aufkam, da war es ja noch so, dass es erst einmal um das Verschlüsseln der Rechner ging. Das ist ja eigentlich auch richtig moderne Form der Kriminalität. Das ist nicht mehr dieses Hacken, dieses David gegen Goliath, was wir irgendwie in den 2000ern so erlebt haben. Das ist ja schon richtig eine ganze Industrie geworden. Und mittlerweile kam tatsächlich hinzu, dass die Daten auch abgesaugt werden und eben dann potenziell verkauft werden, wie wir es auch mit den ganzen anderen Firmen sehen, bei denen das passiert. Und ja, hier quasi eine gewisse Industrialisierung auch reingekommen ist. Und das sehen wir natürlich auch insgesamt, nämlich daran, dass eines der größten Unternehmensrisiken jetzt im Cybersecurity-Bereich ist, IT-Sicherheit, Cybersecurity. Und wir natürlich auch da definitiv sorgen müssen, dass die IT-Systeme sicherer werden, dass wir mit weniger Sicherheitslücken zu kämpfen haben und vor allen Dingen, dass die Netzwerke nicht mehr wie Scheunentore offen stehen. Ne? Dazu passt ja auch quasi die Nachricht, dass jetzt Windows 7 final abgekündigt wurde. Ne?
Ja, es muss auf jeden Fall eine Entwicklung her, eine Entwicklung zu sichereren Systemen. Jetzt kann man natürlich sagen, früher war alles schlimm, war alles offen. Sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, dass dieser ganze Ransomware-Trend daher kommt, dass wir einerseits viel, viel höhere Bandbreiten im Internet zur Verfügung haben mittlerweile. Das heißt, mittlerweile ist es überhaupt erst möglich, den ganzen Datenbestand einer Firma abzusaugen. Mit einem 56K-Modem wäre das nicht passiert, sage ich mal. Und das ist natürlich einfach ein ganz, ganz großer Punkt, der jetzt in der aktuellen Zeit dafür sorgt, dass dieses Businessmodell Ransomware funktioniert. Und dem spielt auch noch positiv hinzu, dass wir jetzt mittlerweile so viele verschlüsselte Kommunikationsprotokolle haben, ich sage nur HTTPS, dass man diese abfließenden Daten möglicherweise gar nicht als solche identifizieren kann, also rechtzeitig genug. Und das sind die aktuellen Herausforderungen.
Bringt dabei eben auch die Frage mit, ob man generell seine Daten identifizieren kann. Und da gehen wir so ein bisschen in den Punkt, wo wir natürlich heute unseren Fokus drauf richten müssen oder möchten. Denn Firmen-IT muss ja gewissermaßen abgesichert werden. Also wenn ich jetzt ein System habe, wo wir einen Router haben und quasi einige Rechner, die am System sind und vielleicht noch einen File-Server reinstellen und das alles so standardmäßig aufbauen, dann haben wir ja eigentlich einen unbefriedigenden Zustand, weil wir ja nicht sehen können, ob etwas abfließt.
Genau, und dafür gibt es ja mittlerweile schon richtige Software-Systeme, die dafür sorgen, dass sowas sichtbar wird. Das heißt, da wird der Netzwerk-Traffic, da werden die Hosts überwacht, Intrusion-Detection-Systeme, vielleicht sogar Intrusion-Prevention-Systeme, die auch noch was dagegen tun könnten, wenn sie was Bösartiges entdecken. Und diese Dinger werden immer notwendiger für größere oder vielleicht auch kleinere Unternehmen.
Aber kosten natürlich auch, ne? Das,
richtig, genau.
Das muss man ja insgesamt aufnehmen, ne?
Ja, wenn es das nur wäre, dann wäre das Problem ja schon gelöst. Dann müsste man ja einfach nur Geld in die Hand nehmen und dann wäre alles gut. Aber tatsächlich braucht man Expertise, um diese Dinger im Betrieb zu halten. Weil wenn der Administrator, der vorher keine Ahnung von IT-Sicherheit hat, plötzlich einen neuen Monitor bekommt, wo Warnungen zur IT-Sicherheit aufploppen und der aber nicht versteht, was gerade vor sich geht, dann hilft mir das ganze System auch wenig. Das heißt, ich brauche schon Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, die sich damit auskennen und muss das natürlich auch von Fachleuten irgendwie einrichten lassen, wenn ich das selber nicht kann.
Genau, Monitor bzw. Monitoring, das muss ja dann quasi auch eingesetzt werden und vor allen Dingen muss auch Zeit dafür freigeräumt werden. Also man muss ja dann quasi Mitarbeiter einstellen, die sich den ganzen Tag erstmal auf das Erheben von Logs und das Auswerten von Logs und quasi das Ganze überwachende Infrastruktur kümmern, und das ist natürlich für viele Firmen auch noch eine zusätzliche Kostenstelle, wo man natürlich auf verschiedenen Ebenen erstmal wissen muss, okay, wo kann man da Geld in die Hand nehmen, wie kann man da Geld in die Hand nehmen, um quasi dann nicht am nächsten Tag in den Nachrichten stehen zu müssen.
Die Hauptschwierigkeit bei der ganzen Thematik ist meines Erachtens das Feintuning. Also ich glaube, jeder, der sich irgendwie mal mit Informatik beschäftigt hat, kann ein Intrusion-Detection-System aufsetzen. Also so ein Snort hat man schnell installiert. Aber das Snort hilft einem halt nicht wirklich, wenn man pro Stunde eine Million Meldungen bekommt. Weil das kann der IT-Administrator unmöglich überwachen. Und die Schwierigkeit ist es tatsächlich, die richtige oder eine vernünftige, überschaubare Anzahl an Meldungen zu bekommen, dabei aber nichts auszulassen, was wichtig gewesen wäre. Ja. Das ist die Kunst.
Das ist aber tatsächlich auch eine echt schwierige Sache. Also wer sich mal Snort runterlädt, der wird ja darauf stoßen, dass man dann so Regelsets hat, so Rulesets, und da sind ja quasi jeweils Ausdrücke drin, auf die der Snort im Netzwerk abprüfen kann. Und es gibt viele Rulesets und viele verschiedene Rulesets. Und diese ganzen Rulesets, wenn man die alle aktiviert, weil man sagt, viel hilft viel, dann hat man nur noch Warnmeldungen, weil es gibt zum Beispiel Rulesets, die stürzen sich darauf, ob jemand auf Facebook zugreift. So, jetzt ist ja nicht jedes Netzwerk so, dass ein Facebook-Zugriff an sich schon ein Sicherheitsrisiko darstellt. Also, es kommt natürlich auf die Industrie an. Wer zum Beispiel Social Media in seiner Firma einsetzt, so, der braucht Facebook. Der braucht es auch und muss dann die Regeln entsprechend abschalten, weil für den ist das nicht relevant. Denn die Regeln sagen einfach nur, alarmiere, wenn irgendwas mit Facebook passiert. Wenn man sogar noch eine Stufe weitergeht und dann quasi anklickt, okay, dann droppe alles, was Facebook macht, dann wundern sich alle in der Firma, warum Facebook nicht mehr aufzurufen ist. Also das.
Ja, ja, richtig. Also da muss man schon vorsichtig sein. Und ich glaube, wenn wir so eine Essenz daraus ziehen, was wir gerade besprochen haben, dann wäre das, man muss so ein Intrusion Detection System wirklich persönlich auf die Belange oder die Bedürfnisse der Firma anpassen, sonst funktioniert es nicht ordentlich.
Ist auch immer eine große Beratungstätigkeit. Also
richtig, ganz genau.
So ein gemeinsames Abstimmen auf die jeweiligen Anwendungsfälle, da muss man die Industrie kennen. Ich habe ja gesagt, so eine Werbeagentur, wenn man den Facebook abdreht, also das ist nicht sinnvoll. Aber warum jetzt zum Beispiel im Kraftwerk Facebook abrufbar sein muss, ist schon wieder eine andere Sache.
Ganz genau, da muss man dann eben hingucken. Ja, und das Problem könnte man natürlich lösen, indem man einfach viele, viele Berater nimmt, die sich mit IT-Sicherheit auskennen und die entsprechend in den ganzen Firmen diese Dinge einrichten lässt. Aber tatsächlich ist es mittlerweile so, dass wenn eine Firma Bedürfnisse hat in diese Richtung, also Intrusion Detection Systeme, dann muss man erstmal eine Firma finden, die für entsprechend wenig oder viel Geld einem so ein Ding aufstellt, weil tatsächlich ist die Nachfrage nach solchen Systemen viel, viel höher als das, was die Berater aktuell wirklich umsetzen können. Das heißt, auch da haben wir das klassische Handwerkerproblem.
Ja. Worauf kann man denn noch Geld werfen? Man kann zum Beispiel sich Cyberversicherung suchen. Aber machen die das überhaupt noch? Bieten sie überhaupt noch einen Vertrag an? Da geisterte doch auch irgendwie Ende letzten Jahres eine Nachricht rum, ne?
Ja, also es gibt schon einige Versicherungen, die es aktuell ermöglichen, dass man ja eine Versicherung abschließt dafür, wenn man eine Ransomware-Lösegeldforderung bekommt, dass die übernommen wird. Ich meine, davor gab es auch lange Zeit schon normale Cyberversicherungen, die eben die Schäden durch Cyberangriffe irgendwie versichert haben. Und der Brief, der hat sich vor allen Dingen darauf bezogen, dass es nicht unterstützt werden sollte, dass Versicherungen Lösegeldforderungen bezahlen.
Bevor wir zum Brief kommen, das ist nämlich noch eine Sache für sich, wollte ich aber noch einen anderen Punkt davor ansprechen. Also die Nachricht Ende letzten Jahres war es ja, dass quasi die Cyber, dass einige Versicherer überlegen, aus den Cyberversicherungen auszusteigen. Weil man kann ja nur etwas versichern, was überhaupt versicherbar ist. Aber wenn man jetzt etwas hat, wo man quasi kein Land sieht, wo man es mit dem Himmelfahrtskommando zu tun hat, dann hat kein Versicherer Bock, das tatsächlich irgendwie zu versichern. Und da laufen die Firmen, glaube ich, auf ein Problem zu.
Ja, ganz ehrlich, also wenn du den Punkt ansprichst, das kann ich nicht so richtig, richtig gut nachvollziehen, weil tatsächlich eine Versicherung, das Businessmodell einer Versicherung ist es ja, ein Risiko abzuwägen und entsprechend eine Summe in den Raum zu stellen, die Leute ausgeben müssen dafür, dass dieser Fall abgesichert ist. Und das ist jetzt durch Cyberangriffe auch nichts Neues geworden. Versicherungen haben immer schon nach diesem Prinzip funktioniert. Und wenn sie plötzlich sagen, ja, bei Cyberfällen können wir das nicht mehr, dann ist nicht das Businessmodell kaputt, sondern es fehlt den Leuten bei der Versicherung einfach an Know-how.
Beziehungsweise auch den Firmen, weil wenn wir das jetzt zum Beispiel aufs Auto abstrahieren würden, beim Auto ist es ja so, wenn du ein Typ zugelassenes Auto hast und das Kraftfahrtbundesamt alles zugelassen hat, dann wirst du es auch einigermaßen versichert bekommen. Wenn natürlich der Wert alles im Rahmen liegt und das Auto ersetzbar ist etc. Jetzt ist allerdings die Herausforderung, dass, und das geht glaube ich immer ein bisschen unter in der Frage, keine Versicherung wird ja auch auf der Straße irgendeine Seifenkiste versichern, weil die sagen, mach das ordentlich. Und ich glaube, das ist auch die Konsequenz, die wir bei den Cyberversicherungen sehen werden. Weil momentan ist es ja so, dass man mehr oder weniger sich eine Versicherung einfach so holen kann und die dann so ein paar Vorgaben macht, was man machen muss. Aber ja, das ist alles noch ein bisschen vage. Und dann ist natürlich so eine ganze Angelegenheit schwer zu versichern, weil die Firma, das Versicherungsunternehmen, das muss ja natürlich auch irgendwie wissen, dass die Firma IT-Sicherheit wahrnimmt. Jetzt ist allerdings die Herausforderung, dass natürlich die Firmen gewissermaßen geschult werden müssen. Das heißt, die Versicherungsbedingungen werden wahrscheinlich zukünftig doch deutlich noch anziehen, ne? Weil eine Versicherung kann ja den Umstand versichern, der eintritt, wenn das Unternehmen sich bestmöglich schützen konnte und doch was durchgeht. Dafür sind ja so Versicherungen in dem Sinne da.
Genau, das ist meines Erachtens ein recht guter Weg, um die IT-Sicherheit in Unternehmen zu fördern, auch wenn das der Weg über Zwang ist, weil wenn ich das nicht mache, kriege ich keine Versicherung. Auf der anderen Seite heißt das aber auch als Konsequenz daraus, muss ich dann die Mindeststandards erfüllen, was die IT-Sicherheit angeht. Finde ich prinzipiell keinen schlechten Ansatz, auch wenn das natürlich ziemlich einen kommerziellen Hintergrund hat, warum das so gefordert wird.
Ja, IT-Sicherheit kommt natürlich in der Frage immer als Kostenstelle rein, beziehungsweise als Hygienefaktor. Also Hygienefaktor im Sinne von, wenn die Hygiene stimmt, dann passiert nichts. Wenn die Hygiene nicht stimmt, dann stinkt's. Von da aus ist es immer ein bisschen herausfordernd, den Leuten IT-Sicherheit schmackhaft zu machen. Aber ich glaube, das Argument, nicht in der Zeitung stehen zu müssen, ist, glaube ich, Grund genug. Ja, und
ja, aber nicht umsonst gibt es viele, also mittlerweile immer mehr Möglichkeiten, sich zu informieren, wie zum Beispiel diesen Podcast. Und aus genau diesem Grund machen wir das ja. Wir machen das ja, um Awareness zu machen, auf die IT-Sicherheit oder auf die IT-Sicherheitsprobleme hinzuweisen. Und ich glaube leider, das ist noch lange nicht genug. Man müsste noch viel, viel mehr machen, um auf die Probleme der IT-Sicherheit hinzuweisen, die Leute darüber informieren, warum es wichtig ist, die Systeme zu schützen. Das wird ich könnte mir schon vorstellen, dass das einfach ein Problem unserer Generation ist, das wir lösen müssen. Und vielleicht hat die nächste Generation hoffentlich dieses Problem nicht mehr so. Vielleicht hat man das dann irgendwann ein bisschen besser im Griff. Das wäre eine schöne Vorstellung.
Ja. Ich habe tatsächlich mal aus Spaß heute Morgen vor der Folge, weil es ja in dieser Episode darum geht, wie Unternehmen sich IT-sicherheitsmäßig stark machen können, ChatGPT gefragt, was so 10 Vorschläge sind, wie man das machen kann. Und die können wir ja mal heute durchdiskutieren und schauen, was sich daraus ergibt. Also ich habe im Grunde gefragt, how can I protect my corporation from cybersecurity threats? Und 10 Gründe hat das System beschrieben, wie man sich quasi durch Gefahren von Cybersecurity schützen kann. Und da ist der erste Punkt, starke Passwörter zu implementieren und sie regelmäßig.
Ich wollte gerade raten. Lass mich raten, starke Passwörter. Ja.
Und sie regelmäßig zu aktualisieren.
Nein. Ja, tatsächlich, das sind so Standarddinger, ne? Ja.
Ja, das ist, ich weiß auch gar nicht, also diese Passwortrotierungsgeschichte. Ein Glück, dass das aus der NIST verschwunden ist, ne? Ich kann mir vorstellen, wo es herkommt. Wenn das jetzt zum Beispiel geleakt ist, das Passwort, dann will man es unschädlich machen. Aber was ist das Üblichste, um ein Passwort, was aktualisiert werden muss, zu aktualisieren? Man hängt den heutigen Monat dran, ne?
Ich muss ja gestehen, ich habe das nie gemacht und halte das auch für keine besonders gute Idee, aber ja, ich habe schon mal als Administrator gearbeitet und solche Fälle halte ich nicht für unrealistisch.
Ja. Was ist die zweite Idee, was ChatGPT hätte sagen können? Oder was es mir gesagt hat nach Passwort?
Lass mal kurz überlegen, was käme wohl, auf welche Idee käme wohl die ChatGPT als nächstes? Also sichere Passwörter hatten wir schon.
Ja.
Also ich könnte mir vorstellen, entweder irgendwie eine Abwandlung davon, sowas wie sichere Authentifizierungsverfahren oder
nee,
so.
Nee, das tatsächlich nicht.
Oder machen Sie Ihre Updates.
Ja, genau. Updates. Punkt 2. Keep Updates. Software and Systems up to date and latest security patches. Muss man tatsächlich sagen, das ist sinnvoll.
Ja, natürlich.
Also das,
so wie sichere Passwörter auch. Danke, ChatGPT.
Ja. Das ist natürlich zum Punkt 1 natürlich noch gesagt, sichere Passwörter. Wir müssen eigentlich langfristig zu sicheren Authentifizierungsmerkmalen hin. Und das Passwort, das hat bestimmte Eigenschaften, die waren früher sinnvoll, die sind heutzutage ja ehrlich gesagt nicht mehr so anwendbar. Also wir haben es zunehmend mehr und mehr, dass wir Dienste mit Zertifikaten authentifizieren können, ne, wo wir kein Shared Secret haben. Wir haben also mit einer klassischen PKI, wo ich dann mich ausweisen kann. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch Fido, WebAuthn, die Passkeys, wie es bei Apple dann umgesetzt heißt. Also da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Die YubiKeys sind auch eine spannende Sache tatsächlich. Und man muss das natürlich, man muss für sich einen Weg finden, um das umsetzen zu können, sodass man quasi da dann eine Passwortalternative erhält. Aber sichere Authentifizierung ist eigentlich das A und O. Der zweite Punkt mit den Updates, der ist natürlich irgendwie eingänglich, klar, aber es gibt immer den Punkt, den ich in der Frage kritisiere. Und der betrifft eher so die Softwarehersteller. Und das ist im App-Umfeld besonders schlimm. Warum werden nicht Funktionsupdates von Sicherheitsupdates getrennt? Also ich habe so oft, dass ich nur dann das Sicherheitsupdate bekomme, wenn ich auf die neueste Version aktualisiere, die aber wieder Features hat, die ich gar nicht haben will. Also das beste Beispiel sind wirklich Änderungen in der Benutzeroberfläche, wo ich dann natürlich verstehe, dass Anwender, die diese Änderung nicht haben möchten, weil sie das alte System besser gewohnt sind, es nicht aktualisieren möchten, dann aber natürlich das unverhältnismäßig hohe Risiko eingehen, mit öffentlich bekannten Sicherheitslücken, ja, Probleme in Zukunft haben zu können.
Ja, ich glaube, ich habe ja auch so ein bisschen Informatik-Background, liegt, glaube ich, einfach daran, dass man es gewohnt ist, dass man eine Version hat der Anwendung, die man rausgibt, nicht mehrere. Und ich schätze mal, die Entwickler haben einfach zu wenig Zeit, um mehrere Versionen parallel irgendwie zu pflegen, weil es kann ja auch sein, dass sich irgendwelche Abhängigkeiten im Code verschieben, die es notwendig machen, dass man den Sicherheitspatch umschreiben muss, dadurch, dass man vielleicht die GUI-Änderung hatte. Und ich glaube, das wird es einfach nicht wartbar oder nicht, ja, es wird wie die Wartbarkeit negativ beeinflussen. Deswegen wird es, glaube ich, nicht gemacht.
Wird aber tatsächlich aktiv angegangen und kommt über eine andere spannende Ecke rein, nämlich den Punkt Produkthaftung. Ich finde es natürlich, also ich bin ja so ein bisschen in die Informatik reingewachsen, da war alles noch schön easy und Spielwiese, so 2009, erste Gehversuche, da konnte man dann irgendwie noch Software schreiben und dann da rumexperimentieren mit, und ich sehe hier von Jahr zu Jahr, dass sich das ganze Feld professionalisiert und dass die Einstiegshürden, wenn man jetzt eine neue Software veröffentlichen möchte, immer höher werden. Das kann man für Neuankömmlinge kritisch sehen, aber es geht natürlich auf einen entscheidenden Punkt hinaus. Wenn jetzt Software eingesetzt wird, die produktiv von Leuten genutzt wird, dann ist es ja auch immer eine Frage, das Produkt, das genutzt wird, wer haftet dafür, wenn es kracht? Und insbesondere gibt es eben den Punkt der Open-Source-Software, wo sich Freiwillige hinsetzen, und wo jetzt mittlerweile in dieser ganzen Diskussion auf einmal zur Debatte steht, ob sie für den freiwillig erbrachten Source Code auf einmal gerade stehen müssen. Das ist eine schwierige Diskussion. Das könnten wir tatsächlich auch viele Episoden behandeln, weil auf der einen Seite möchtest du natürlich viel Experimentierwille haben, ne, dass jeder mal ein bisschen sich ausprobieren kann. Auf der anderen Seite willst du natürlich einen hohen Standard haben. Und muss natürlich auch der Entwicklung Rechnung tragen, dass viele Open-Source-Anwendungen, und ich meine hier mal so das Paradebeispiel OpenSSL, auf einmal ihren Weg in hochproduktive also Mission-Critical Software finden, die geschäftskritisch ist. Und man natürlich mit dieser ganzen Sache umgehen muss. Da gibt es natürlich auch viele Möglichkeiten. Da würde ich tatsächlich auf der einen Seite sagen, okay, die EU oder eben die Staaten können mehr Förderung machen. Man kann als Alternative die Unternehmen, die Software einsetzen möchten, in die Verantwortung nehmen. Oder man nimmt den einzelnen Softwareentwickler vom Open-Source-Projekt in Haftung oder in Verantwortung.
Also ich, Ich wäre erstmal dagegen, einen Open-Source-Entwickler in Haftung zu nehmen, weil wenn man damit anfangen würde, dann würde das bedeuten, dass die Innovationen massiv zurückgehen, weil die Leute einfach nicht mehr Open-Source entwickeln. Ich glaube, der aktuelle Trend ist ja mehr oder weniger, dass, wenn es größere Open-Source-Projekte gibt, dass es oft irgendwie ein Spin-off gibt oder ein ja, addiertes Beratungsangebot, ne, dass man sozusagen, es gibt ja jetzt glaube ich auch, ich habe irgendwas mit Ubuntu Pro gelesen oder so.
Ja,
von Canonical. Das ist also eine kostenpflichtige Variante, wo man dann Support bekommt und ich könnte mir vorstellen, dass man die Haftung dann entsprechend über solche Pro-Angebote reinkriegt und die Basissoftware aber in der Regel Open Source lassen kann. Das heißt, wenn man die Haftung abgesichert haben möchte, kann man dann entsprechend Geld dafür ausgeben und dann kommt man auch zu einer Haftung, ansonsten bekommt man die Software as is.
Ja,
also das wäre so.
Mir fällt.
Das beobachte ich gerade, dass es da wohl einen Trend gibt und das finde ich im Prinzip eine gute Sache.
Ich sehe das tatsächlich auch. Ich guck mal hier kurz durch. Ich habe nämlich, da fällt mir nämlich, wenn wir jetzt über die Sache reden, mir eine Nachricht ein, wo ich noch nicht ganz sehe, wann die nochmal rauskam. Es gibt nämlich den Punkt, dass das auch so ein bisschen von der EU-Regulierung berücksichtigt wird mit einer etwas unscharfen Trennung, wo die eigentliche Kritik herkommt. Weil die EU sagt auch, okay, wenn ihr nicht kommerzielle Software veröffentlicht, seid ihr von der Produkthaftung. Ich weiß jetzt nicht, wie der finale Entwurf ist und wie das ist. Aber soweit ich es gehört habe, geht es darum, dass sofern etwas nicht kommerziell ist und vor allen Dingen forschungsnah ist, dass man einigermaßen aus der Produkthaftung erst einmal rauskommt. Das Problem ist, kommerzielle Absichten hat man recht früh. Also da reicht schon, einen Support zu geben, einen kostenpflichtigen Support und schon ist man voll drin. Und wenn wir die neuen Regulierungen uns da angucken, was da auf uns zukommt, dann bedeutet das, dass man quasi so eine Art Response-Team haben muss, was dann innerhalb von x Stunden der EU-Behörde melden muss, wenn kritische Sicherheitslücken gefunden wurden. Das heißt, wenn man sich entscheidet, etwas dann kommerziell zu fahren, dann sind die Einstiegshürden natürlich deutlich höher. Und da muss man dann natürlich dann entgegenkommen und irgendwie sagen, ja, das müssen wir irgendwie konzeptionell lösen. Dass man natürlich viele Dienstleistungen irgendwie schon den interessierten Entwicklern an die Hand gibt. Und auf der anderen Seite muss man auch entsprechend Förderung bereitstellen, dass wer diesen Weg gehen möchte und Open-Source-Software so zur Verfügung stellen möchte, die Förderung entsprechend erhält.
Also ich bin da im Prinzip total offen. Solange es nicht in die Richtung geht, naja, dann halten wir alles geheim und kochen unser eigenes Süppchen. Und wenn genug Leute unser eigenes Süppchen kaufen, dann nutzen wir unsere Marktmacht. Solange das nicht passiert, ne? Hashtag große Konzerne, dann bin ich damit zufrieden.
Ja, muss man auch weiter beobachten. Genau, so viel also zu dem Thema Software-Updates, Sicherheits-Updates und diese Risiken und Chancen, die sich daraus ergeben. Das war Punkt 2. So, was kommt als nächstes?
Wir können uns gerne nochmal über den offenen Brief unterhalten, wo es um die Ransomware-Lösegeldversicherung geht. Den habe ich ja auch unterzeichnet, auch als einer der ersten 10 oder so. Und ich stehe da voll hinter. Also ich bin dafür, dass der Staat es nicht mehr zulässt, dass man Lösegeldzahlungen versichern kann. Also Cybersicherheitslösegeldzahlungen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber vielleicht. Also generell würde ich es, glaube ich, nicht sagen auf Lösegeld, aber zumindest auf die Cybersicherheitslösegeldzahlungen, da würde ich sagen, ist keine gute Idee, das versicherbar zu machen.
Um den Punkt quasi nochmal aufzugreifen, ja, wir reden jetzt quasi über einen offenen Brief, den wir auch in den Shownotes verlinken, der sich thematisiert hat, ich suche nochmal die Überschrift raus, Lösegeldzahlungen bei Ransomware-Angriffen, ein geostrategisches Risiko. beschäftigt. Worum geht's quasi nochmal insgesamt da? Was war die Motivation und was sind eure Schlüsselforderungen?
Ja, die Schlüsselforderungen sind, dass die Politik aufhört, Versicherungen zu unterstützen, die Lösegeldzahlungen übernehmen, sodass die Unternehmen sich im Vorfeld schon Gedanken machen müssen, dass es gar nicht erst zu Lösegeldforderungen kommt. Denn es ist tatsächlich in der Praxis so, wenn es eine Versicherung gibt, dann könnte man als Manager entscheiden, man wägt ab, die Versicherung kostet uns so und so viel, das Cybersicherheitsupdate kostet uns so und so viel, was ist günstiger, dann nehme ich den günstigeren Weg. Und genau das möchte dieser offene Brief kritisieren, genau das möchte dieser Brief abschaffen. Es soll keinen günstigeren Weg geben, als die Cybersicherheit im eigenen Unternehmen zu erhöhen, einfach um die Cybersicherheit allgemein zu erhöhen.
Das bedeutet, wenn wir uns das angucken, ich lese mir gerade nochmal die Maßnahmen durch. Also es geht insbesondere um Maßnahmen und Anreize, welche Lösegeldzahlungen bei Ransomware effektiv unterbinden und die steuerliche Absetzbarkeit von Ransomware-Lösegeldzahlungen nach § 33 Einkommensteuergesetz abzuschaffen. Zusätzlich geht es auch nochmal darum, eine Meldepflicht ab einer bestimmten Größe für Unternehmen ab einer bestimmten Größe bei Ransomware-Angriffen und Lösegeldzahlungen einzuführen und Versicherungen zu unterbinden, die diese Lösegeldzahlungen absichern. Davon nicht betroffen dürften ja, soweit ich das richtig verstanden habe, Betriebsausfallversicherungen sein. Also wo es im Grunde darum geht, dass irgendwie die Kosten gedeckt werden müssen, ja, wenn der Betrieb stillsteht.
Genau. Ja, die Absicht ist tatsächlich auch nur, dieses Businessmodell Ransomware so ein bisschen einzudämmen, weil wenn entsprechend die Cybersicherheit hochgefahren wird oder aber Lösegelder nicht mehr bezahlt werden, weil es zu teuer für die Unternehmen wird, ja, dann funktioniert natürlich das Businessmodell nicht mehr so gut. Natürlich überlegen sich dann die Cyberkriminellen andere Wege. Aber es ist mehr oder weniger so eine indirekte Maßnahme, um die Cybersicherheit zu erhöhen. Jetzt hast du gefragt, wie es denn mit der Ausfallsicherheit oder mit der Übernahme von solchen Sachen aussieht. Und das steht ja auch in dem Brief mit drin oder in den Maßnahmen. Da sind wir der Meinung, das sollte man auf jeden Fall weiterführen. Das macht ja auch Sinn. Also man sollte weiterhin Cyberversicherungen abschließen können. Die sollten aber nicht die Lösegelder bezahlen, sondern wenn es dann zu einem Fall kommt, den man versichert hat, ja, dann können die einem dabei helfen, den Zeitraum zu überbrücken, bis man es selber wieder hinbekommen hat, dass man weiterarbeiten kann.
Genau, also klassisch wie wenn mir die Fabrik abbrennt.
Genau, dann sollte die Versicherung sich darum kümmern, dass die Mitarbeiter möglicherweise andere Möglichkeiten haben, um ihre Tätigkeit irgendwie fortzuführen. Vielleicht übernehmen sie kurzzeitig die Miete einer anderen Fabrikhalle, wenn die eine abgebrannt ist. Ja, wie auch immer. Das kann man unterstützen, denke ich.
Jetzt ist natürlich der spannende Punkt und ich glaube, jeder, der schon mal mit Versicherung zu tun hatte, wird sich so ein bisschen da rein versetzt fühlen können. Wenn man jetzt so einen Versicherungsfall hat, dann guckt natürlich die Versicherung ganz penibel drauf, ob alle Formalitäten eingehalten wurden. Und da habe ich ja noch im Hintergrund die Nachricht von dem großen vom großen IT-Sicherheitsangriff auf einen der größten Container- und Schiffsreederer. 1, irgendwas Milliarden Euro an Schaden, wo die Versicherung das Ganze als kriegerischen Akt einstufen wollte, der nicht versicherbar ist, wo sie nicht zahlen muss, was natürlich abgewiesen wurde. Aber was sagst du jetzt solchen Unternehmen, die dann sagen, okay, jetzt, ich will trotzdem die Lösegeldzahlung machen, weil die Versicherung zahlt eh nicht?
Also, dass sie die Lösegeldzahlung selber übernehmen, meinst du?
am Ende des Tages wollen sie ja, dass der Betrieb irgendwie weitergeht, ne? So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man repariert das irgendwie alles und hat eine Versicherung, die dann die Zeit einbrückt, oder man zahlt fix das Lösegeld und hofft, vor allen Dingen, man hofft, dass die Systeme danach wieder offen sind.
Ja gut, das ist ja letztendlich eine Entscheidung der Geschäftsführung, wie sie damit umgehen. Da kann man, glaube ich, auch keine Vorschriften machen. Wenn das Unternehmen sagt, wir möchten gern zahlen, dann kann sie, glaube ich, im Wesentlichen keiner davon abhalten, das auch zu tun. Ich halte es nicht für eine gute Idee, das zu tun. Das ist die andere Frage. Also ich würde das nicht, also ich würde versuchen, um die Lösegeldforderung drumherum zu kommen, indem ich idealerweise von vornherein meine IT-Sicherheit so erhöhe, dass es gar nicht dazu kommt. Das ist natürlich der beste Fall. Oder dann Maßnahmen treffe, um das Business wieder schnell herzustellen. Weil, ich sag mal, wenn ich angenommen, ich würde die Lösegeldforderung bezahlen, dann ist mein System ja noch genauso unsicher wie vorher. Und es ist tatsächlich, auch wenn man sich mal mit den Landeskriminalämtern beispielsweise unterhält, ist es nicht unwahrscheinlich oder unüblich, dass ich gerade meine Lösegeldforderung bezahlt habe. Und 10 Minuten später poppt die nächste auf von der nächsten Gang. Hm. Weil sie dieselbe Sicherheitslücke genutzt haben, um in das System einzudringen, was ja jetzt gerade wieder entschlüsselt wurde, wenn es überhaupt entschlüsselt wurde. Das bringt mich nicht weiter. Das bringt höchstens Geld in die Kassen der Cyberware-Gangs. Das heißt, meines Erachtens muss die Absicherung im Vordergrund stehen und nicht der kostengünstigste Weg, um die aktuelle Situation irgendwie zu entschärfen.
Vor allen Dingen, die Daten sind ja weg. Das macht man ja nur einmal. Wenn du die Daten quasi rausziehst, dann kannst du ja quasi das Unternehmen in Geiselhaft nehmen, wie du willst.
Genau.
Ja, also wenn das System frei ist, die Daten sind weg.
Genau, noch ein Plädoyer für zahlt eure Schutz- oder Schutzgelderpressung nicht. Der Trend geht dazu über, dass die Daten abgezogen werden, danach wird verschlüsselt. Und es gibt zwei mögliche Fallstricke noch an der Sache. Erstens, es wird ein Lösegeld gefordert, dass die Daten nicht verkauft werden oder nicht im Schwarzmarkt oder im Darknet weitergegeben werden. In der Regel passiert das trotzdem, auch wenn man das Geld bezahlt. Heißt also, die Cyberware-Gangs halten sich in der Regel nicht an ihr Versprechen, die Daten nicht zu veröffentlichen. Und zweitens gibt es mittlerweile auch Ransomware, die gar nicht mehr wirklich verschlüsselt, sondern die machen einfach nur die Daten kaputt, ohne jegliche Chance auf Wiederherstellung.
Sind ja Wiper heißt
genau, die klassischen Wiper. Und die haben natürlich ursprünglich einen anderen Gedanken im Sinn gehabt, also im Sinne von, wir versuchen mal irgendeine Institution, ein Land oder was unschädlich zu machen. Aber auch diese Dinger gibt's, die werden dann natürlich trotzdem mit einer Ransomware-Lösegeldforderung belegt. Auch wenn den Entwicklern dieser Ransomware total klar ist, dass das niemals aufgehen wird und dass niemals irgendwas entschlüsselt wird. Und wenn ich so eine Lösegeldforderung bekomme, weiß ich also nicht, werden meine Daten trotzdem verkauft? Kann ich überhaupt diese Daten entschlüsseln? Und deswegen raten die Landeskriminalämter zum Beispiel auch dazu, das nicht zu bezahlen, genauso wie wir.
Genau. Und bei den Landeskriminalämtern, wenn man sich da mit denen ja verständigen möchte, da gibt es ja speziell eingerichtete Stellen, eigentlich deutschlandweit, das heißt diese ZACs, die gibt es ja nicht nur hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch quasi in allen Bundesländern mit den eigenen Landespolizeien. Und an die kann man sich ja in der Regel wenden und das tun ja auch einige. Die Landespolizeien haben da auch quasi ihren Know-how verstärkt. Das sehen wir ja auch an solchen Fällen wie der heute von Hive. Und das ermöglicht quasi verschiedene Möglichkeiten, um sich davor quasi zu schützen. Das heißt, Cyberversicherungen werden in den nächsten Jahren sich wandeln. Man kann auch, also ich vermute, sie werden in die klassischen Standardversicherungen übergehen. Also man hat ja klassischerweise eine Haftpflicht, die erstmal so die Schäden von einem auf andere abdeckt. Das heißt, wenn jetzt irgendwie das eigene Computernetzwerk Mails mit Malware verschickt, weil es komplett infiziert wurde, dann geht es natürlich um das Thema Betriebs Ausfallversicherung. Das heißt, wenn das System attackiert wurde, dann muss es ja irgendwie weitergehen und dann quasi auch noch die klassischen Versicherungen, die auch sowas wie Feuer insgesamt absichern und trotzdem aber natürlich darauf schauen, dass Brandschutz in der Firma implementiert wurde, weil kein Haus wird versichert, was irgendwie schon gleich kurz vorm Abbrennen ist, aber wenn man als Versicherung dann weiß, okay, die Firmen tun was dagegen, dann kann auch der Fall abgesichert werden, wenn es mal schief geht.
Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Vision. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so kommt, ja.
Genau. Das bringt uns nochmal zurück zu unseren 10 Punkten von Cybersecurity Threats und Measures Against It, also Möglichkeiten dagegen, die ChatGPT aufgelistet hat. Wir waren ja stehen geblieben nach den starken Passwörtern und den Sicherheitsupdates. Mhm. Was vermutest du als dritte Sache?
Firewalls oder Antivirus?
Antivirus. Okay. Aber schon auf Platz 4 ist das Awareness-Training. Überraschenderweise.
Okay.
Und dann kommt quasi Firewalls auf Platz 5, Backups auf Platz 6, 2-Faktor auf 7, Limit Access, also so Zugriffsbeschränkung auf Platz 8, das Monitoring auf Platz 9 und die MSSPs, also die Managed Security Service Provider, auf Platz 10, wo man sich quasi Firmen ja, als Anbieter dazu holt, die sich speziell darauf stützen. Ich glaube, die Themen wie Backups, den Nutzen von Antivirusprogrammen, und Firewalls werden wir mal in gesonderten Episoden betrachten. Das sind nämlich Themen nochmal für sich und Themen, die quasi auch ja in eine spezielle, spezialisierte Richtung gehen und so ein bisschen auch den Raum benötigen, den wir dann in den einzelnen Episoden geben können. Speziell, wie macht man ein sicheres Backup? Was ist der Unterschied zwischen einem guten Backup und einer simplen Kopie? Hint, eine Kopie ist in der Regel beim Ransomware-Angriff danach auch gleich verschlüsselt. Und ja, quasi allen Maßnahmen, um das eigene Netz erstmal sicher zu machen.
Ganz genau. Und ich glaube, da gibt es auch noch die eine oder andere Kontroverse.
Ja.
Also ich bin sehr gespannt darauf.
Genau, und das werden wir quasi in den nächsten Episoden uns anschauen. Wir werden natürlich in den nächsten Episoden auch irgendwann wieder das Thema mit den kryptografischen Grundprimitiven fortführen, was natürlich immer wichtige Basics sind, wo wir nämlich dann darauf zurückgreifen können, weil wir dann jetzt zum Beispiel spannenderweise sagen können, dass wir üblicherweise davon ausgehen können, dass solche Verschlüsselungen auch dann symmetrisch vorgenommen werden und man quasi, wenn man das Ganze entschlüsseln will, sich einfach den Schlüssel zurückholt. Und wer mehr darüber wissen möchte, kann in eine unserer vorherigen Episoden gehen, wo wir das genauer behandelt haben. Das war nämlich die Episode 10, Risikozone 10, und kann sich da jetzt im Anschluss an diese Episode weiter zu symmetrischen Kryptosystemen informieren. Ansonsten könnt ihr auch auf die nächste Episode warten, wo wir das Ganze genauer vertiefen. Und wir freuen uns natürlich auf Feedback, Fragen und ja.
Ja, schreibt uns eine nette Nachricht und wir sind gespannt und schauen uns mal an, was wir als nächstes uns vornehmen und diskutieren können. Also ich fand es heute ganz nett, so ein bisschen Kontroverse war mit drin.
Ja.
Und das können wir sehr gerne wiederholen.
Jo, bis dann. Tschüss, bis zur nächsten Episode.
Oh, tschüss.
Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter @risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören!